Ich wünsche euch noch einmal einen schönen guten Morgen. Es ist ein ungewohnter Blick, wenn man das Kreuz so vor Augen hat. Das ist sehr schön, aber die Menschen, die ich hinter dem Kreuz sehen möchte, die kann ich kaum sehen. Die verstecken sich da so gut, nicht Erich? Also bist du voll aus dem Blickfeld raus. Aber da werden wir uns dran gewöhnen. Ich selber war 14 Tage in Polen und Tschechien und bin kurz vor Ostern wiedergekommen. Und ich darf euch grüßen von den Gemeinden, die ich in Schlesien besucht habe. Das heutige Schlesien ist zu einem großen Teil in Polen, aber zu einem nicht ganz kleinen Teil auch in Tschechien. Und das war so mein Hauptwirkungsgebiet. Ich durfte auch 2 Tage vor den Gemeindeleitern der tschechischen Gemeinden reden. Es war eine große Herausforderung. Es hat mich sehr erfreut, weil damit etwas geschehen ist. Das hat sich hinterher in den Gesprächen ergeben. Also herzliche Grüße von dort, Verbundenheit derjenigen, die an Jesus glauben. Das geht von Skoczów und Krakau und Tschechien bis nach Mülheim in guten Verbindungen. Und jetzt bin ich hier bei euch und ich werde ein bisschen aus dem, was meine Predigten und meine Vorträge dort beinhalteten, auch an euch weitertragen. Heute soll mein Thema heißen Gemeinde Jesu, Zentrum des Glaubenslebens. Gemeinde Jesu, Zentrum des Glaubenslebens. Hier müssen wir zunächst die Grundlage suchen und diese Grundlage ist die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. In Epheser 5, 25 lesen wir, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist ein starkes Bild, das uns der Epheserbrief vermittelt. Die eheliche Liebe verbindet und vergleicht mit der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Das ist etwas ganz Starkes. Seine Gemeinde, er liebt sie und er hat dafür sein Leben gelassen. Für seine Gemeinde, für dich, für mich. Das, was wir zu Ostern gerade so bewusst wieder in die Herzen bekommen haben und was uns eigentlich das ganze Jahr begleiten sollte. Unser Glaubensleben hat das Kreuz in der Mitte, Golgatha. Er darf erwarten, dass auch wir ihm seine Liebe erwidern. Und es ist die Frage, ob wir das wirklich tun. Diese Frage müssen wir jeder für sich selbst immer wieder ganz neu beantworten. Die Liebe ist die Grundlage und der Schlüssel zum Glauben. Wie wir es im Korintherbrief lesen, ohne Liebe ist alles nichts. Null, null, null. Egal was du tust, egal was du schenkst, egal was du sagst, wenn die Liebe fehlt, dann ist es wertlos. Am 17.03. hatte ich dieses Thema schon mal begonnen, wenn ihr euch noch erinnert. Da ging es um die Grundlagen der Gemeinde und ich hatte so diese 5 Finger, die Hand euch gebracht und Jesus Christus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Das sollte der Anfang sein. Vielleicht ist das eine oder noch andere hängen geblieben. Gemeinde ist eine Kreation von Jesus. Das sollten wir nie vergessen. Nicht wir haben sie gemacht und gebildet, sondern er hat sie gemacht und gebildet. Er ist sie selber, diese Gemeinde. Und das Wunderbare ist, dass wir mitarbeiten dürfen. Und wenn wir das tun, in Mitarbeit, in Sicht auf den Herrn, dann werden wir sehr viel Gutes in der Mitarbeit tun können. Wenn wir uns selbst dabei verwirklichen wollen, dann laufen wir auf dem falschen Weg. Wir gehören dazu, Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder an seinem Leib. Und wir können in der Gemeinde Jesus begegnen. Ich hoffe, dass das euer Wunsch auch heute Morgen war, ihm zu begegnen. Nun kommt der Predigttext zu dem Thema, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ein knapper Vers, 4 starke Aussagen. Gelten die denn heute noch für uns? Da heißt es, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel, wenn du das nächste Bild mitbringst. Die Lehre der Apostel, das ist das Erste, was wir jetzt uns anschauen wollen. Warum ist Lehre auch heute noch wichtig? War das nicht nur damals wichtig, sie in der Lehre der Apostel verharrten? Ist das nicht nur Theorie für uns? Fehlt da nicht der praktische Bezug? Brauchen wir nicht eher etwas Praktisches als nur theoretische Lehre? Das klingt ja auch so trocken. Die Lehre ist so ein Wort, das uns nicht so gut einfällt. Zur Schule ist keiner gerne gegangen. Und doch weiß er, dass das einmal eins nötig war, um nachher die Satzaufgaben erfüllen zu können. Und ich weiß für mich heute, dass das einmal eins, die Grundlagen, die ich in der Mathematik gelernt habe, mir in meinem Beruf unglaublich viel geholfen haben und den Blick geweitet haben. Vieles hätte ich nicht erkennen, sehen können, beurteilen können, ohne diese Grundlagen. Und das ist mit der Glaubensleben, mit dem Glaubensleben ganz genauso. Die biblische Lehre ist dringend notwendig. Für jeden von uns. Damals in der Apostelgeschichte haben sie das erkannt und das gelebt. Und wir sollten das weiter tun. Es ist die Notwendigkeit für die spätere Praxis im Glaubensleben. Ohne biblischen Hintergrund wird meine Praxis nicht an Gottes Wort festhalten, sondern irgendwo aus irgendwelchen Ideen gespeist. Und man erlebt es bei manchen Predigten, die sich gut anhören und die mit vollen schönen Ideen gefüllt sind, wenn dann Jesus fehlt, dann fehlt das Entscheidende. Dann lieber etwas trockener und klar am Wort. Wer die Lehre der Apostel nicht kennt, ist leichter durch falsche Lehren verführbar. Auch das ist eine Frage. Was hast du da jetzt gebracht? Die Bibel ist da, ja, da sind wir jetzt. Danke. Das war die Überschrift zu meinem ersten Punkt. Da sind wir mittendrin. Wer die Lehre der Apostel nicht kennt, ist leichter verführbar. Wenn ich die Sache nicht kenne, dann kann ich sehr leicht guten Leuten, die schön reden können, auf den Leim gehen und merke vielleicht erst viel, viel später, dass da irgendetwas nicht so ganz richtig war. Und das kann auch dann eher dazu führen, dass ich in meinem Glauben scheitere, dass ich irgendwo von diesem Irrweg herunterfalle. Die Predigten des Paulus in der Apostelgeschichte waren klar, eindeutig und waren ganz christusbezogen. Jesus fehlte dort überhaupt nicht und nie. Das sollten wir eigentlich auch uns ins Stammbuch schreiben. Jesus ist die Mitte am Kreuz, er ist die Mitte in der Gemeinde, er ist die Gemeinde, er ist das Wort. Wir brauchen das Wort. Wir haben diesen zentralen Gedanken und er hat seine Predigten auch mit ganz vielen Bibelzitaten versehen. So wie wir auch feststellen können, dass das Alte Testament unendlich viele Male im Neuen Testament in vielen Versen zitiert wird. Das fängt gleich in Matthäus an. Das ist also nicht irgendwo nur mittendrin versteckt, sondern sehr viel. Und so sehen wir den Zusammenhang der Wichtigkeit des Wortes für uns. Unsere Predigten sind häufig problembezogen oder themenbezogen, weniger häufig wortbezogen. Aber wir sollten auch wissen, dass jede Verkündigung zwei Seiten hat. Also ich stehe jetzt hier einsam hier oben und weit entfernt von euch auf der einen Seite und ihr alle in der geballten Ladung auf der anderen Seite. Ich fange mal mit der anderen Seite an. Die andere Seite, das sind die Hörenden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn ich jetzt in die Runde schaue, die bunte Vielfalt mir angucke, so wie die Kleidung vielfältig ist, so sind eure Gedanken vielfältig, eure Wünsche vielfältig, das, was ihr mitgebracht habt, vielfältig. Jeder hat seine Erwartungen ganz unterschiedlicherweise. Jeder hat einen anderen Hintergrund. Jeder hat andere momentane Interessen und auch vielleicht andere Ziele. Wenn ich dem versuchen wollte, gerecht zu werden mit Gottes Wort, würde ich verzweifeln. Das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, es euch recht zu machen in dieser Predigt, das geht nicht. Ich würde kläglich scheitern. Also gebe ich es auf und tue ich es nicht. Ich erwarte und erbitte, dass ihr bereit seid, das gesprochene Wort, die Verkündigung als von Gott gegeben, in eure Herzen hineinlasst. Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe für mich erlebt, natürlich auch, dass mir manche Predigt, die ich gehört habe, nicht so sonderlich gefallen hat. Aber ich habe nie gesagt, so jetzt predigt der Gerhard Frey, da gehe ich nicht hin, das gefällt mir nicht, sondern ich bin gegangen, egal wer gepredigt hat. Und ich kann euch sagen, in dieser inneren Einstellung, Gottes Wort ist für mich und wird mich ansprechen, hat es jedes Mal, auch wenn die Predigt gar nicht so christusbezogen war, für mich ein Wort gegeben, das mich getroffen hat. Und das wünsche ich euch auch. Das können wir eigentlich nur mit Gottes Wort erreichen. Der Redende, der alleine vor euch steht, hat eine riesige Verantwortung. Verantwortung vor Gott, euch das Richtige, das wahre Wort zu predigen und nicht irgendwelche eigenen Gedanken, die ja auch damit hineinmischen. Verantwortung vor Gott und auch Verantwortung vor euch, den Hörenden, Verantwortung vor der Gemeinde. Predigen zu dürfen, dienen zu dürfen, ist immer etwas ganz Wunderbares, aber auch Aufregendes. Und es bringt mich auch jedes Mal wieder in Aufregung, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahrzehnte sehr viel gepredigt habe. Das ändert sich nicht mehr. Also in Polen und Tschechien bin ich von einer Aufregung in die nächste gestolpert. Jetzt hatte ich ein paar Tage etwas mehr Ruhe und konnte wieder zurückfinden zu mir selbst. Paulus hat sich auch auf seine Zuhörer eingestellt. In anderer Weise. Jesus hat immer das Wort in der Mitte gesehen. Denken wir nur an seine Rede in Athen auf dem Areopag, wo er das sehr, sehr deutlich gemacht hat und sie in guter Weise abgeholt hat. Wir sollten die Weisheit von Gott erbitten als Prediger, und das habe ich auch getan, damit die Lehre der Apostel nicht nur in den Ohren ankommt, in den Köpfen bleibt, sondern auch in die Herzen hinunterfällt und durchdringt. Das ist das eigentliche Ziel. Warum ist die Lehre der Apostel so wichtig? Ein bisschen habe ich ja schon versucht, das zu erklären, aber ich möchte das noch deutlicher machen. Wir sind immer noch bei der Lehre, wir sind noch nicht bei der Gemeinschaft der Gläubigen. Kannst du das nochmal zurücknehmen, bitte? Warum ist es so wichtig? Es ist die geordnete Darstellung der Heilswahrheiten im Wort Gottes. Und die können wir nur finden, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir uns darauf einstellen. Nur dann können wir das erkennen. Es ist die Nahrung für die gesunden, göttlichen, für gesundes, geistliches, göttliches Wachstum. Wir können nur wachsen am Wort Gottes. Es ist die gesunde biblische Lehre, das Saatgut für das praktische Leben. Wir sind ja so gerne praxisbezogene Leute, aber wir brauchen die Grundlage, die wir hier bekommen können. Da heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 6, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch das Wort Gottes und das Wort des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Das schreibt Paulus dem Timotheus im Stammbuch. Du bist der, der sich nähert an Gottes Wort, der guten Lehre folgt und daraus lebt und weitergibt. Es hat Auswirkungen auf das ganze praktische Leben, wenn wir auf dieser Basis leben. Es ist Garant für deine Heilsgewissheit. Und es ist so die oft gestellte Frage, komme ich denn wirklich in den Himmel? Kann ich nicht doch noch verloren gehen? Auch diese Frage habe ich häufig in Seelsorgegesprächen geführt. Ich glaube, wenn deine Frage der Heilsgewissheit von Gefühlen oder Empfindungen oder auch von deinem Verstand oder vom logischen Denken geführt werden oder vielleicht auch von Erfahrungen, die gemacht wurden, dann ist je nachdem, in welcher Gefühlslage du bist, die Frage, ist das denn auch wahr? Eine ganz logische Frage. Nein, allein in der Bibel ist das Wort niedergelegt. Allein in der Schrift kannst du lesen, was das Fundament deiner Errettung ist. Und dann kannst du auch die Sicherheit deines Heils für dich in Anspruch nehmen. Du brauchst Gottes Wort, du brauchst die Lehre der Apostel. Danke, jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle angekommen. Danke, Volker. Du kannst dich auf Gottes Wort verlassen. Das ist das, was ich immer wieder lernen durfte. Und ich hoffe auch, dass es euch so geht. Jetzt kommt der zweite Punkt. Jetzt darfst du einen springen. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich habe immer so ein Wort dahinter gestellt. Bei der Lehre lernen und jetzt bei der Gemeinschaft der Gläubigen eins sein. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ich habe mich gefragt, was meint die Bibel mit dem Begriff Gemeinschaft? Wir haben da Vorstellungen, unterschiedliche Vorstellungen, aber die Entscheidung ist, was sagt die Bibel dazu? Frohe Geselligkeit mit einem hohen Unterhaltungswert, ist es das, was uns die Bibel sagt? Ich glaube wohl eher nicht, sondern eine enge Übereinstimmung oder eine enge Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist. Um dieses Bild der Gemeinschaft geht es und nicht um das Feiern. Aus dieser Übereinstimmung ergibt sich auch die Gemeinschaft mit den Gläubigen, die in Gemeinschaft mit Jesus leben. Wir sind die Gemeinschaft derjenigen, die an Jesus glauben. Und wenn wir diese Gemeinschaft mit Jesus leben, dann wird das spürbar werden. Dann wird das uns verändern, dann wird es die Gemeinde verändern. Und dann wird es uns sicherlich auch im geistlichen Wachstum voranbringen. Die einige Gemeinschaft einer Gemeinde entsteht durch die persönliche Beziehung jedes Einzelnen zu Jesus. Das heißt, wir können da nichts machen oder anordnen, sondern jeder von uns braucht seine persönliche Beziehung zu Jesus. Und aus dieser persönlichen Beziehung zu ihm entsteht Gemeinschaft mit ihm und die verbindet sich unter uns. Das ist letztlich das, was mit diesem Wort Gemeinschaft in der Bibel gemeint ist. Da, wo das ist, haben wir eine lebendige und wachsende Gemeinde. Was ist also Gemeinschaft? Wir verwechseln da heute einiges. Es ist kein gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Tee oder Snacks. Es ist auch kein oberflächlicher Smalltalk im Bistro. Wobei ich nicht sagen will, dass vielleicht auch ernste Gespräche stattfinden können. Aber das ist im Prinzip nicht gemeint. Voraussetzung für wirkliche Gemeinschaft untereinander ist die innige Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte dazu aus Johannes, 1. Johannes 1, die Verse 3 bis 4 lesen. Was wir gesehen und gehört haben und euch verkündigen, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist eine klare Aussage aus Gottes Wort zu diesem Thema. Wenn meine und deine Gemeinschaft mit Gott in Ordnung ist, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus und zu Gott haben, dann ist auch unsere Gemeinschaft untereinander in Ordnung. Das ist eine zwangsläufige, logische, nicht aufhaltbare Konsequenz. Warum ist sie denn nicht in Ordnung? Ich denke, da kann Sünde sein und Heuchelei sein, da kann Streit sein, da kann Uneinigkeit sein. Das sind alles Dinge, die unsere eigene Seele verdunkeln und die diese Gemeinschaft stören. Sowohl mit dem Herrn, und wenn sie mit dem Herrn gestört ist, dann ist sie auch untereinander gestört und verhindert dieses Bild, das die Gemeinde eigentlich ausprägen sollte. Ich denke, jeder von uns sollte darüber nachdenken, wo sitzt da noch was in meinem Inneren, was ich wegräumen sollte. Wo habe ich noch irgendein Rollen, ein Grummeln gegen irgendjemanden? Lass mich hingehen und das wegräumen, dass wir frei werden von solchen Strömungen und die Gemeinschaft ungehindert leben kann, so wie sie der Herr gerne haben möchte. Jetzt kommt der dritte Punkt und dazu erbitte ich ein Glas Wasser. Ich kriege einen ganz trockenen Mund, wenn mir jemand helfen kann, danke ich. Das ist das Brechen des Brotes oder die Mahlfeier. Ich habe das Wort Gedenke dahinter geschrieben. Sie blieben beständig im Brechen des Brotes. Das war das Bild damals in der Apostelgeschichte in der ersten Gemeinde. In Lukas 22, Vers 15 lesen wir, Jesus sprach zu den Aposteln, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Das ist einer der wenigen ganz stark emotionalisierten Momente, die Jesus in seinem Leben ausgewirkt hat. Und es ist eine starke Emotion. Er hat sich mit Sehnsucht gesehnt. Und gerade danach gesehnt, was wir einmal im Monat hier auch bei uns in der Gemeinde feiern. Die Mahlfeier. Mit Sehnsucht gesehnt. Ich weiß nicht, ob ihr auch eine solche Sehnsucht habt nach einer Begegnung in der Mahlfeier mit Jesus. Ich für mich kann sagen, ich habe mich immer auf jede Gelegenheit gefreut, Abendmahl zu feiern. Ich muss damit leben, dass es nur einmal im Monat hier in dieser meiner Heimatgemeinde stattfindet. Das eine Mal im Monat genieße ich sehr. Ich würde es gerne häufiger haben. Damals in der Apostelgeschichte brachen sie das Brot täglich. Das heißt also nicht nur einmal im Monat, sondern einmal am Tag. Ich danke dir. Es ist interessant, dass unser Herr Jesus an dem letzten Zederabend, das war der, zu dem er sich so sehnsuchtsvoll sehnte, mit den Jüngern, mit den Aposteln Gemeinschaft zu haben, dass er an diesem Abend, dem Vorabend des Pessachfestes, die Mahlfeier eingesetzt hat. Pessach ist Erinnerungsfest, Auszug aus Ägypten und die Wunder Gottes, die er getan hat. Und jetzt kommt dieses Erinnerungsfest hinein für uns an Jesus Christus, Erinnerung ans Kreuz. Genau da hat das eingesetzt. Genau da ist die Nahtstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Genau da verbinden sich diese beiden Geschichten miteinander. Die Erinnerungen an Gott und seine Wunder, an Jesus Christus und seine Hingabe. Das ist, denke ich, ganz sehr, sehr interessant. Und so ist es auch in einem Aspekt immer ein Gedächtnismahl. Die Mahlfeier, ein Gedächtnismahl. Denkt an mich, könnte der Herr Jesus sagen. Ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, mit euch zusammen zu feiern, und denkt an mich, vergesst mich nicht. Habt mich in der Mitte eures Denkens und eures Herzens und eures Handelns. Es geht um mich, Jesus Christus, es geht um nichts anderes. Es geht nicht um dein Wohlfühlen oder es geht nicht darum, dass du dabei bist oder nicht dabei bist. Es geht um mich, Jesus Christus. Und wenn du mich willst, dann komm und dann haben wir Gemeinschaft. Und dann erinnere dich daran, was ich für dich getan habe. Wie teuer du für mich geworden bist, aber ich habe dich für den Vater erkauft. Und darum bin ich ans Kreuz gegangen. Erinnerung an seine Hingabe, Erinnerung an sein Leiden, Erinnerung an Golgatha. Es ist aber auch ein Gemeinschaftsmahl. Und diese Gemeinschaft habe ich ja im zweiten Punkt beschrieben. Es geht um die göttliche Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er lädt uns alle dazu ein. Für jeden ist es eine persönliche Einladung, ganz persönlich, eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Jesus, zwischen mir und Jesus. Und doch ist es dann eine gemeinsame Sache, wenn wir als die, die zu ihm gehören und ihm unsere Herzen gegeben haben, der in unseren Herzen wohnt, wenn wir dann dieses Gemeinschaftsmahl halten oder, wie man es auch sagt, Tischgemeinschaft haben. Das Mahl des Herrn gemeinsam einnehmen. Und wir haben ja auch symbolisch diesen Tisch stehen, obwohl wir uns da nicht hinsetzen und das nehmen, sondern unterschiedliche Formen haben, wo die Hygiene und andere Gedanken reinspielen. Das sollten wir einfach wegnehmen und das Zentrum im Herzen sehen. Jesus Christus, Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft aller Gläubigen mit ihm. Das ist der zweite wichtige Punkt. Es ist eine Gemeinschaft mit ihm. Es ist drittens ein Verkündigungsmahl. Da heißt es im 1. Korinther 11, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkündigen den Tod des Herrn bei der Mahlfeier. Und das ist eine gewaltige Verkündigung. Und diese Verkündigung geschieht nicht durch Vorlesen von Bibelversen oder durch Gebete oder durch Liedersingen, das gehört alles dazu. Nein, die Verkündigung geschieht durch die Tatsache des Essens und Trinkens. Da liegt die Verkündung. Dass wir das Brot essen und den Kelch trinken und Jesus verkündigen als den, der gestorben ist für uns. Der es nicht zu gering achtete, ans Kreuz zu gehen, sich zum Sünder machen zu lassen, um uns zu befreien. Und damit proklamieren wir auch den Sieg Jesu über die Welt. Damit ist der Endsieg schon eingefahren. Dazu gehört natürlich noch die Auferstehung, ganz klar. Aber wir feiern und proklamieren mit der Mahlfeier auch den endgültigen Sieg Jesu. Und wir sind auf der Seite des Siegers. Was kann uns da noch grämen? Es ist etwas so Wunderbares zu wissen. Wir haben sein Wort, aus dem wir leben können und das uns führt. Wir haben Gemeinschaft, die Tragkraft hat, wenn wir sie mit ihm leben. Wir haben das Brotbrechen als eine Erinnerung, als eine Vertiefung des Bandes mit ihm. Und es ist schließlich auch ein Hoffnungsmahl als letzter Punkt. Es hieß da im Korinther 11, 26, bis er kommt. Das heißt, die Mahlfeier hat nur eine begrenzte Zeitdauer, bis er kommt, so lange. Und dann ist es vorbei. Aber das, bis er kommt, drückt auch aus, wir dürfen auf ihn warten, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann wird sich für uns, wie auch immer und wann auch immer, und es steht nicht genau in der Bibel drin und viele Leute interpretieren das ganz unterschiedlich, wir werden auf jeden Fall dann bei ihm in der Herrlichkeit sein. Das wird das Endziel sein. Wir dürfen diese Hoffnung auf die Herrlichkeit mit hineinlegen in die Mahlfeier. Erinnerung des Todes, Verkündigung seines Sieges, Hoffnung, dass unsere Rettung zum Ziel führt. Gewissheit, dass unsere, ja, oder es ist ein Gewissheitsmahl, Hoffnungsmahl. Hoffnung klingt ein bisschen schwach. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir einmal bei ihm sein werden. Aber wir sollten auch zulassen oder auch erkennen, dass es eigentlich zwei Bilder gibt, die uns selber ausmachen bei der Mahlfeier. Und das eine ist Betroffenheit. Die Betroffenheit über das Leiden und Sterben Jesu und die noch viel größere Betroffenheit, dass er wegen meiner Sünde sterben musste. Das macht mich jedes Mal erneut betroffen, wenn ich daran denke. Was ist das für ein Herr, dass er das getan hat? Nicht nur für mich, für uns alle. Aber wir dürfen uns auch freuen. Denn damit ist unser Lebensziel klar. Durch seine Auferstehung werden wir auch in die Auferstehung gehen. Damit haben wir etwas Wunderbares vor uns und der größte Teil des Heilsplanes ist damit vollbracht. Ich komme zum nächsten Punkt, das gemeinsame Gebet, Beten. Sie blieben beständig in den Gebeten. Ein so schönes Wort, sie blieben beständig in den Gebeten. Gebet ist nicht weniger wichtig als die Predigt oder die Mahlfeier oder die Gemeinschaft. Sie wird ja auch auf gleicher Augenhöhe in der Apostelgeschichte 42 genannt. Ich frage mich nur, was so viele Geschwister veranlasst, auf den Segen des Gebetsgemeinschaft zu verzichten. Es wird gebetet, ja. Es sind wenige, die beten, intensiv beten. Aber ist das ein Anliegen aller? Ist das ein Anliegen, das sichtbar wird in der Gemeinde? Ich erlebe immer wieder auch hier in den letzten 8 Jahren, seit wir hier sind, dass Dinge, die angefangen haben, sterben. Wenn ich Susanne frage, die Jahrzehnte als Urgestein hier dabei war, die wird mir erzählen können, was alles gestorben ist, was heute nicht mehr ist und was mal war. An sich ja nicht schlimm. Wir leben von der Zukunft, wir leben von der Bewegung, wir folgen Jesus nach und wir sehen, dass wir den Weg in gerechter Weise tun. Aber wenn dann zum Beispiel der sonntagsabends Gebetsgottesdienst, den ich als sehr schön empfunden habe, nicht mehr ist, weil keiner kommt, dann macht das schon ein bisschen nachdenklich. Die Gebetszeiten sollten nötig sein, sollten zunehmen und nehmen vielleicht eher ab. Es gibt da so treue Ecken und darüber freue ich mich und die brauchen wir auch. Gebetsgruppen, die gibt es in der Gemeinde und es gibt etliche, die beten, aber es ist nicht genug. Damals waren sie beständig im Gebet. Wo könnten die Hinderungsgründe liegen? Es ist vielleicht Traurigkeit in deinem Leben, das dich hindert, frei zum Gebet zu sein? Oder sind da unbereinigte Sünden oder Streit in deinem Leben? Und so als unbereinigter, sündiger Mensch vor Gott zu treten und zu beten, ist nicht ganz einfach. Uneinigkeit. Manchmal sagt, ich habe zu viel zu tun. Den Begriff gibt es überhaupt nicht, Geschwister. Jeder von uns kriegt die gleiche Zeit zur Verfügung gestellt vom Herrn. Die gleiche Menge, keiner hat eine andere Menge. Es ist eine Frage, was wir damit machen. Und das muss ich mich auch fragen. Was mache ich mit meiner Zeit? Wie teile ich sie ein? Wie lebe ich diese Zeit? Und auch für mich ist das eine Frage, bin ich da auf der richtigen Spur oder ist da nicht noch Luft nach oben? Ist da nicht noch viel mehr drin? Wir sollten unsere Gewohnheiten überprüfen. Vielleicht sind die auch häufig das, was uns hindert, dass wir nicht kommen, dass wir es nicht machen. Beten allein in der Kammer ist sicher gut und wichtig, aber gerade das Beten in der Gemeinschaft, wir lesen es hier als Grundlage der Gemeinde, ist auch ein entscheidendes Thema und das sollte für unsere Gemeinde noch eine Voraussetzung werden. Beten ist ein Gespräch mit Gott, ein Gespräch mit Jesus, ein ganz normales Gespräch. Es ist keine Predigtwiederholung oder eine Zurechtweisung oder ein Heranziehen von biblischen Worten, wie ich es manchmal erlebt habe. Nein, es ist ein Gespräch mit Gott. Das ist der ureigene Hintergrund für Gebet. Das sollten wir uns irgendwo ganz deutlich hinter die Ohren schreiben. Ich hatte hier ein Erlebnis mit einem Pfarrer in Mülheim und wir haben in der Lebensrechtsarbeit zusammengearbeitet. Das ist jetzt so gut 30 Jahre her. Und wir waren in der Petrikirche in der Sakristei und haben gebetet. Und er betete nicht. Ich schätze ihn, ich mag ihn. Noch immer schätze ich ihn und mag ihn. Und ich habe ihn dann angesprochen und gesagt, warum hast du nicht gebetet? Ich kann das nicht, war die Antwort. Eine erschlagene Antwort. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe nur gelernt, irgendwelche Dinge vorzuformulieren und dann abzulesen. Und wenn ihr das in manchen Stellen seht, merkt ihr das. Ich glaube nicht, dass Gott von uns etwas vorgelesen haben möchte. Der kann heute nebenbei sehr gut beten. Es hat sich also total verändert. Seine Wege, sein Leben hat sich verändert. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich möchte hier einmal einen Laienzeugen zu Wort kommen lassen. Wir hatten ja mal das Buch Ein bisschen Glauben gibt es nicht von Daniel Böcking, dem stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung, empfohlen. Ich habe es inzwischen ganz gelesen mit großer Begeisterung. Und er hat seine Glaubensanfänge in Haiti erlebt, als er dorthin geschickt wurde nach dieser Erdbebenkatastrophe. Und ich steige mal ein paar Zeilen vorzulesen. Er schreibt, es wurde viel gebetet, auch unter den deutschen Helfern. Viele von ihnen trafen sich noch vor dem Frühstück an der kleinen Steintribüne neben dem Fußballfeld der Schule, um kurz unter dem morgengrauen Himmel gemeinsam zu Gott zu sprechen. Das hatte er schon begriffen, dass das ein Gespräch mit Gott war. Die Gebete waren gut. Sie taten gut. Sie kamen mir vor wie ein Kreis. Ein Kreis, der uns verband. Harmonisch, ohne Ecken. Eine perfekte Form an einem Ort, an dem sonst alles zerrissen, zerklüftet und ruiniert war. Jeder konnte in diesem Gebetskreis sagen, was er wollte. So weit war ich noch nicht. Ich hörte zu. Es waren andere Gebete als die, mit denen ich groß geworden war. Keine auswendig gelernten Reimchen, kein gedankenlos heruntergeblubbertes Vaterunser, kann ich für mich genauso sagen. Jeder sprach zu Gott über das, was ihn beschäftigte. Jeder bat um das, was ihm wichtig war. Herr, danke, dass wir helfen können, dieses Leid zu lindern. Bitte gib uns auch heute wieder die Kraft, durchzuhalten und für die anderen Menschen da zu sein. Bitte ermögliche es unseren Kollegen, heute mit dem Nachschub die Grenze zu passieren. Keiner fragte Gott, warum er dieses Beben nicht verhindert hatte. Niemand stellte die sonst so häufig aufgetachte Frage, warum ließ Gott das alles zu? Ziel war es, dafür zu danken, dass verlorene Menschen gerettet werden können. Diese Gebete wurden für mich das Wichtigste. Keines wollte ich mehr verpassen, auch wenn das meine Nachtruhe manchmal nur auf 2 Stunden zusammenkürzte. So ein gemeinsames Innehalten vor Gott war ein Lichtstrahl, der urplötzlich durch die Katastrophenwolken über Port-au-Prince brach und mich erleuchtete. Es waren warme, wohlige Augenblicke. Ich fing an, die christlichen Männer und Frauen um mich herum besser zu verstehen. Mich hat das sehr mitgenommen, wie er es ganz persönlicher Eindruck geschrieben hat. Und er ist ja dann auch zum Glauben durchgerungen. Das war sein erster Anfang. Aber Gebete, Harmonie, Gemeinschaft, durchdringend. Es ist etwas, was wir erleben, wenn wir ernsthaft beten, miteinander im Gebetskreis sind, dass sowas tatsächlich prägt. Wir brauchen Freude am Gebet und nicht auch noch, ach, jetzt beten wir auch noch, wie man dann immer das Wort noch so anfügt, das so ausdrückt, da muss jetzt etwas Lästiges noch getan werden, obwohl das gar nicht gemeint ist, es ist nur eine Gesprächsfloskel. Beten ist mehr denn je nötig und ist immer nicht genug. Lasst uns gleich am Ende dieser Predigt, lasst uns da noch in der Gebetsgemeinschaft das zu Gott tragen, was uns bewegt. Ich komme in die Schlusskurve und zu dem letzten Punkt: Gott loben und preisen. Loben. Dazu der Vers 47 aus dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Lobpreis, ein wichtiges Thema im Gottesdienst. Ich will mich darüber nicht groß auslassen. Ich will es einfach als das wichtige Element hier stehen lassen, so kurz wie es auch in der Schrift gesagt wird. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Lobpreis kann nur in Einigkeit und Liebe erfolgen und setzt diese gesunde Gebetshaltung voraus. Ohne das funktioniert das nicht. Da, wo Jesus zu Hause ist, da dürfen wir auch gerne zu Hause sein. Und er ist da zu Hause, wo sein Wort gelehrt wird. Er ist da zu Hause, wo die Menschen sind, die ihn in ihr Leben gelassen haben, wo seine Jünger sich versammeln und mit ihm Gemeinschaft haben. Er ist da zu Hause, wo wir mit ihm Gemeinschaft in der Mahlfeier haben. Er ist da zu Hause, wo wir ihn in der Mitte unserer Gebete haben. Und er ist da zu Hause, wo wir ihn loben und preisen. Ich möchte zum Schluss einmal die 5 Worte, die uns vielleicht helfen können, nochmal an die Wand werfen. Lernen aus der Schrift, aus der Bibel. Eins sein, einig sein in der Gemeinschaft, eins mit ihm. Gedenken, bezogen auf die Mahlfeier. Das Beten als eine innige Gemeinschaft und das Loben. Das sind 5 Verben, die das ausdrücken, was eigentlich für unsere Gemeinde wichtig wäre. Und das steht so einfach in der Bibel drin. Da müssen wir uns also gar nicht groß das Gehirn zerknoten. Ich hoffe, es waren Impulse dabei für den einen oder anderen, um sein Leben zu verändern und mit dem Glauben voranzukommen. Lasst uns jetzt noch eine Zeit der Gebetsgemeinschaft nehmen und mit Gott und mit Jesus reden.